Wer gefällt dein gepunktetes Schweinchen? Schön rosa. Kennt ihr oder habt ihr schon mal vom nordamerikanischen Baumstachelschwein gehört, um die Kurve zur Predigt zu bekommen? Also ich wiederhole es mal, nordamerikanisches Baumstachelschwein. Also ich hatte bis vor kurzem noch nichts davon gehört. Aber das ist ein ziemlich außergewöhnliches Tier, was uns heute durch den Gottesdienst begleiten wird. Es gehört zu den Nagetieren und in seinem Körper, oder sein Körper hat ungefähr 30.000 Stacheln. Jeder dieser Stacheln kann in einen Feind gerammt werden. Durch die Körperwärme des Feindes, also wenn der Stachel mal so drin sitzt, da dehnt sich dann das aus, das entzündet sich und das kann sogar so kommen, dass das Tier, also der Angreifer sogar an diesem Stachel stirbt. Auf YouTube gibt es einige beeindruckende Videos, auf denen es ein einziges amerikanisches Baumstachelschwein gleich mit einer riesigen Herde von Löwen aufnimmt und sogar als Sieger davor herausgeht. Und so ist es vermutlich nicht verwunderlich für euch, wenn ich euch sage, diese Stachelschweine sind ziemlich einsame Tiere, sind Einzelgänger. Sie haben im Grunde genommen eigentlich nur zwei Arten von Möglichkeiten, wie sie anderen Lebewesen begegnen. Entweder sie ziehen sich auf einen Baum zurück oder aber sie stellen ihre Stacheln auf und greifen an. Aber auch Baumstachelschweine brauchen Beziehung, brauchen Liebe. Und einmal im Jahr, im Herbst, wenden sich die Gedanken des jungen amerikanischen Stachelschweins der Liebe zu. Aber ich kann euch sagen, das ist ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Und ich kann euch sagen, Zurückweisung einer Stachelschwein-Dame ist die meistrespektierteste Zurückweisung im ganzen Tierreich. Wenn diese zwei Stachelschweine sich gefunden haben und zusammenbleiben, dann verbringen Männchen und Weibchen einige Tage miteinander, bevor sie sich dann paaren. Sie berühren sich an den Pfoten und laufen auf den Hinterbeinen und so spricht man dann von dem sogenannten Tanz der Stachelschweine. Und das ist auch die Antwort auf die alte Frage, wie lieben sich Stachelschweine? Sie ziehen die Stacheln ein und tanzen. Wie kann man ein Stachelschwein lieben? Ich glaube, nur dann, wenn man bereit ist, gepiekst zu werden. Das braucht Mut. Das braucht Risikobereitschaft. Wir befinden uns ja im zweiten Teil der Predigtreihe über Transformation, also Veränderung. Und heute geht es darum, wie wir ehrliche Beziehungen miteinander leben können. Oder sollte ich viel lieber sagen, wie wir sie miteinander wagen können. Wie kann man eine Beziehung zu einem Stachelschwein aufbauen? Geht das überhaupt? Nur wenn ich bereit bin, trotz aller Piekser nicht wegzulaufen. Nur wenn ich bereit bin, Zurückweisungen zu überstehen und immer wieder neu einen Anlauf zu nehmen. Kein Mensch kann leben ohne Beziehungen um sich herum. Aber wir können uns auch nicht nahe kommen, ohne einander zu verletzen. Wir können nicht alleine leben, hatte Uta gerade auch vorgelesen von Eckstein. Aber scheinbar irgendwie auch nicht gemeinsam. Aber wir brauchen einander. Es gibt uns Menschen nur zusammen. Wir Menschen, und das gilt vor allen Dingen für uns Christen, wir sind ein Clan von Stachelschweinen. Wenn jemand das Patent erfinden könnte, wie man eine gute Beziehung zu Menschen aufbauen kann, ohne dass man mit ihnen zusammen sein muss, ohne dass irgendwie Zeit und Energie und sonstige Mittel irgendwie in diese Beziehung eingesetzt werden müsste. Ich glaube, dieser Mensch würde ein reicher und gefragter Mensch werden. Aber es gibt dieses Patent leider, oder ich würde vielmehr sagen, zum Glück nicht. Und deshalb wird meine Botschaft heute lauten, einander lieben, das ist Opfer. Opfer, das bedeutet, ich lasse etwas los von mir, was mir wichtig ist. Opfer hört sich nicht sexy an. Und das lässt mich erstmal innehalten und zögern und es geht nicht irgendwie nebenher. Georg Ruoff hat vor einigen Wochen ja diesen Witz erzählt und das passt heute auch ganz gut zum Thema, deshalb erzähle ich ihn nochmal, aber in leicht abgewandelter Form, dass ihr mir nochmal zuhören könnt. Also in armen Zeiten, da stand in einem Stall ein Schwein und ein Huhn zusammen und auch die beiden hatten Hunger. Und dann sagt das Huhn, du, lass uns doch einfach mal Spiegelei mit Speck machen. Und da winkt das Schwein heftig ab und sagt, oh, für dich ist eine Spende, für mich aber ein Opfer. Ein liebevolles Miteinander ohne Opfer ist nicht möglich. Auch wenn irgendwie ziemlich weit verbreitet zu sein scheint, dass es doch irgendwie gehen soll. Heute höre ich immer wieder, ich investiere mich nur dort, wo ich auch was bekomme. Wenn es mir nichts bringt, dann mache ich es auch nicht. Das gibt mir nichts. Bloß nicht irgendwo reingehen, wo es mir weh tut. Es muss Spaß machen. Ich muss Freude dabei haben. Und irgendwie scheint mir, geht es permanent um die Befriedigung meiner, unserer persönlichen Bedürfnisse. Und vielleicht schreist du jetzt innerlich auf und sagst, ja, darf ich denn niemals an mich denken? Doch klar, und das ist auch wichtig. Aber es ist eben nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, oder ja, wenn du nur an dich denkst, dann bringt es dir keine wirkliche Erfüllung und auch kein wirkliches Glück. Und ich habe mal einen guten Satz gefunden, der, glaube ich, ziemlich viel Wahrheit enthält. Da hat jemand gesagt, wirkliches Glück wird niemals aus Selbstbefriedigung entstehen. Es klingt hart, radikal und vielleicht würden auch hier einige widersprechen. Aber wir Menschen, wir sind genetisch, körperlich, emotional einfach nicht als Einzelgänger geschaffen. Lass dir niemals einreden, dass du schon alleine klarkommst. Das stimmt nicht. Viktor Frankl wurde als junger Mann in ein KZ gesteckt. Dort, während er körperlich und psychisch an seine Grenzen kam, da und miterleben musste, wie Tausende seiner Mitgefangenen starben, dort in dieser Hölle, dort entwickelte er die Grundsätze der Logotherapie. In der Logotherapie geht es um die Frage, was macht ein Leben sinnvoll? Was macht ein Leben lebenswert? Und Frankl hat hierzu sehr viel sehr gute Gedanken und hilfreiche Gedanken entwickelt. Und eine seiner wichtigsten Beobachtungen war, wir Menschen, wir sind auf ein Gegenüber ausgelegt. Wenn es um Sinn geht, dann können wir den Sinn niemals in uns selber finden, sondern wir sind immer auf den Nächsten. Der Sinn finden wir nur außerhalb von uns selbst. Und Frankl geht so weit, dass er uns Menschen einmal mit einem Auge vergleicht. Wenn ein Auge sich selber wahrnehmen muss, dann ist es krank. Dann stimmt etwas nicht mit dem Auge. Und es verfehlt seine Bestimmung, wenn ich ständig mit einem Schleier dann herumlaufe. Ein gesundes Auge, das nimmt seine Umwelt wahr. Das reagiert darauf. Vielleicht kann man Frankl in diesem Punkt so zusammenfassen. Willst du ein sinnerfülltes Leben haben, dann verschenk dich bewusst und bedingungslos an andere. Dann interessier dich für deinen Nächsten. Und ich bin froh, dass ich zu einer Gemeinde gehören darf, in der ich immer wieder nur staunen kann, welche Liebe und was für eine Aufopferungsbereitschaft und Hingabe einige von euch, von uns leben. Zum Beispiel im Bereich der Diakonie. Immer wieder höre ich oder erlebe ich, wie Menschen ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, wie sie Zeit, wie sie Herzblut, wie sie Geld in die Hand nehmen, um es für die Hilfsbedürftige zu opfern. Da könnten wir jetzt einen ganzen Vormittag mit füllen, mit lauter solchen Geschichten. Eine Geschichte, eine solche Aktion habe ich am Freitag jetzt gehört. Einige Jugendliche haben am Freitag eine Aktion unternommen und weil das so gut ins Thema passt, will ich mal Lulu und Kada zu mir auf die Bühne bitten. Fangen wir dir mal an, Kada. Womit habt ihr denn am Freitag, den Freitagnachmittag verbracht?
Ja, also wir sind am Freitagnachmittag hierher gekommen und dann haben wir, also Lulu, Tabea, die ist heute leider nicht da, und ich, wir haben Essen gekauft und Taschentücher und dann haben wir das alles verpackt und in Tüten gepackt und dann haben wir haben vor kurzem auch Bibeln verteilt als Jugend, dann haben wir noch eine Bibel dazu getan und haben noch den Flyer von dem Gästegottesdienst dazu getan und dann sind wir zu dritt nach Stuttgart gefahren und dort haben wir dann die Tüten an Obdachlose verteilt. Also wir sind die Königstraße hoch und runter gelaufen und dann haben wir versucht, mit denen zu reden, aber das waren meistens Ausländer. Das heißt, die haben uns oft nicht verstanden und dann haben wir einfach noch für die gebetet.
Dankeschön, Kada. Kannst gerade weiter an Lulu geben. Lulu, was hat dich denn an dieser Aktion vielleicht stark beeindruckt oder herausgefordert?
Also wir waren voll begeistert davon, dass die echt alle voll bereit waren, mit uns zu beten. Also die haben teilweise laut mitgebetet dann und sich echt gefreut, dass wir sie gesegnet haben. Das hat mich voll positiv überrascht. Und herausfordernd war, dass manche Geschichten echt krass waren. Also ein Mann zum Beispiel hat uns erzählt, dass er unbedingt in die Slowakei zurück möchte und er wusste ganz genau, wann, um wie viel Uhr sein Bus fährt, wie viel der kostet. Und es war dann manchmal echt schwer, irgendwie abzuschätzen, ob man das so glauben kann und wie man dann darauf reagiert.
Mhm. Wieso habt ihr denn das gemacht, Kada?
Ja, also von uns kam so der Impuls, ja, wir wollen anderen einfach die Liebe Gottes weitergeben und einfach ein Licht für Gott sein und ja, einfach anderen Menschen was Gutes zu tun und zu sehen, dass welche, die gar nichts haben, dann einfach, ja, eine Kleinigkeit bekommen und sich mega drüber freuen.
Und Lulu, vielleicht noch abschließend die Frage, hat es dir persönlich irgendwas gebracht oder war das jetzt ganz selbstlos?
Also wir haben alle gesagt, es ist eigentlich immer cool, wenn man Gott den Raum bietet zu wirken, einfach indem man sich ihm zur Verfügung stellt. Und ich finde es auch immer nach so einer Aktion irgendwie einfach ermutigend oder einfach ein gutes Gefühl, wenn man so ein bisschen sich herausfordern hat lassen oder auch, also es kostet ja schon kurz Überwindung und ein bisschen Mut, dann auch auf die Leute zuzugehen und es ist dann immer cool, wenn man es einfach durchgezogen hat und auch gemerkt hat, dass der Heilige Geist dabei war.
Dankeschön. Danke, dass ihr uns mit hineingenommen habt in eure Aktion. Gott segne euch auch weiter. Sich selbstlos für andere einzusetzen, das ist heute oft ziemlich sperrig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Selbstaufgabe oder Selbsthingabe, muss ich vielleicht besser sagen, häufig durch Egoismus ersetzt wurde. Und ihr kennt das Sprichwort, steter Tropfen höhlt den Stein. Und das gilt auch hier. Ständig wird uns von allen Seiten, von unterschiedlichen Seiten eingetrichtert, sei sparsam mit deiner Zeit, damit du möglichst viel für dich hast. Wir sollen nicht zu viel Energie verschwenden, damit wir in unserer Freizeit danach genug Energie haben für uns. Wir sollen genügend finanzielle Mittel anhäufen, scheffeln, verdoppeln, verdreifachen, damit wir mehr für uns haben. Und das wird uns von allen Seiten in unser Hirn gehämmert und wir werden von diesen Werten beeinflusst. Ich bin von diesen Werten beeinflusst. Beziehungsangst und Beziehungsunfähigkeit ist auch deshalb ein größeres Thema als jemals zuvor. Und das betrifft nicht nur die Partnerschaften, sondern jede intensive Beziehung. Beziehungsangst, das kommt von nicht verarbeiteten Verletzungen, die wir in anderen Beziehungen schon erlebt haben. Wir schwören uns bewusst oder auch unbewusst, so etwas passiert mir nie mehr wieder. Niemals mehr lasse ich zu, dass ein Mensch mich so tief verletzen darf. Und bevor wir noch einmal so einen Schmerz erleben, bauen wir Hürden auf und wir scheuen intensive Beziehungen. Und die Angstspirale, die dreht sich fleißig weiter. Und innerlich werden wir immer einsamer. Und oft schaffen wir es alleine auch aus dieser Angstspirale auch nicht mehr heraus. Und da ist es gut, wenn wir jemanden haben, wenn wir mit unserem Seelsorger darüber sprechen können, dass wir Angst haben. Dass wir schlimme Erlebnisse in der Vergangenheit erleben mussten mit anderen Menschen. Dass wir vielleicht Beziehungen wollen, aber irgendwie hilflos sind. Wie packe ich das an? Und da ist meist ein Blick zurück in die schmerzlichen Erlebnisse dran. Aber um dann wieder mutig nach vorne zu schauen und neue, heilsame Beziehungen aufzubauen. Ehrliche Beziehungen wagen, das bedeutet immer auch das Risiko, verletzt zu werden. Das bedeutet die Angst, dass ich zurückgewiesen werde, zu überwinden. Und das bedeutet, mich vor anderen zu öffnen. John Ortberg hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst«. Und dort stellt er auch diesen Tanz der Stachelschweine vor, mit dem ich eingestiegen bin. Und er schreibt, wir Menschen des 21. Jahrhunderts haben wahrscheinlich die größte Sehnsucht nach Gemeinschaft, weil wir sie kaum noch finden. Aber wir haben gleichzeitig auch die größte Angst vor Menschen, weil wir zu oft verletzt wurden. So sind wir die beziehungsunfähigste Generation, die es je gab, weil wir es nicht mehr lernen, in Gemeinschaft zu leben. Soweit von Ortberg. In ehrlichen und starken Beziehungen, da sind ein paar Dinge wirklich unerlässlich. Mir ist klar, jede Beziehung ist individuell, jede Beziehung hat ihre eigene Ausgestaltung, aber dennoch will ich eine Handvoll Faktoren herausheben, die für jede Beziehung wichtig sind. Ohne diese Eigenschaften ist es nur sehr, sehr schwer, eine ehrliche und starke Beziehung aufzubauen. Und diese 5 Eigenschaften, das ist das Gute daran, die können wir trainieren, die können wir üben. Heute in der Predigt kann ich diese 5 Eigenschaften nur kurz benennen, damit es nicht zu lang wird. Aber es wird sicher spannend, wenn wir uns in den Kleingruppen darüber intensiver austauschen. Die Vorlagen sind schon an die Kleingruppenleiter verschickt. Also die erste Bedingung oder die erste Eigenschaft für eine gut funktionierende Beziehung ist aktiv zuhören. Aktiv zuhören. In Jakobus 1, Vers 19 steht, und das wurde auch in den letzten Wochen mal schon in der Predigt zitiert, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das gilt unbedingt in ehrlichen und starken Beziehungen. Aktiv zuhören, habe ich dich richtig verstanden? Wir sind so schnell in unseren Meinungen, so schnell in unserem Urteil über etwas oder über jemanden. Und wir wissen so schnell, was der andere falsch macht, ohne dass wir seine Lage überhaupt erst verstanden haben. Wenn ich aber genau hinhöre, mich auf den anderen einlasse, dann verändert sich mein Herz für mein Gegenüber. Und ich merke, dass es einfache Lösungen meist gar nicht gibt, weil diese einfachen Lösungen, die hätte mein Gegenüber schon längst selber gefunden. Und so kann manch gut gemeinter und schlecht gemachter Ratschlag dann einfach unausgesprochen bleiben. Gut zuhören. Nicht sofort die Lösung parat haben. Und meinen Nächsten nicht zu verurteilen. Genau das passiert, wenn wir die Stelle in Jakobus ernst nehmen. Wenn wir langsam sind zum Hören, schnell zum Hören, langsam zum Reden und auch langsam zum Zorn. Die zweite Eigenschaft, Grundvoraussetzung für eine starke Beziehung ist verlässlich sein. In Sprüche 18, Vers 24 steht, viele sogenannten Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. In einer Beziehung, in einer guten, ehrlichen, starken Beziehung, muss ich mich auf den anderen verlassen können. Zum Beispiel bei Absprachen. muss davon ausgehen können, dass er sich dran hält. Ich weiß, mein Freund steht zu mir. Ich kann mich auf ihn verlassen. Auch wenn ich ihm etwas zugesagt habe, dann muss er sich auf mich verlassen können, dass ich zu meiner Zusage stehe. Das Dritte ist, vergeben können. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch braucht deshalb Vergebung. In Sprüche 17, Vers 9 steht, wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Wir haben manchmal so ein richtiges Elefantengedächtnis für die Fehler der anderen. Aber das, worin ich schuldig, woran wir schuldig werden an unserem Nächsten, irgendwie geht das schnell unter. Aber es ist vor allem befreiend für uns selber, wenn wir unserem Elefantengedächtnis Einhalt gebieten und dem anderen ganz bewusst Vergebung zusprechen. Wenn wir im Namen Jesu das geschehene Fehlverhalten loslassen, unsere Hände freilassen, dann haben wir nämlich wieder unseren Kopf, unsere Hände, unser Herz frei für die Erfahrung, für neue Erfahrungen, die ich mit meinem Freund machen kann. Und Ortberg schreibt, wenn du wissen willst, wer deine Freunde sind, dann mach nur einen Fehler und schau, wie sich die Leute verhalten. Freunde vergeben, Feinde verurteilen. Anderen vergeben, das bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Der vierte Punkt ist, vertrauenswürdig sein. Es ist nicht ein gutes Merkmal von, oder nicht ein Merkmal von guten Beziehungen, dass ich immer über alles Bescheid weiß, was mein Freund so treibt. Es kann ganz nett sein, aber auch ziemlich einengend kontrollierend. Und viel eher ist es ein Merkmal, ein wesentliches Merkmal von guten, von funktionierenden Beziehungen, dass Vertrauen da ist, Vertrauen wachsen kann. Dass ich mich auf die Loyalität des anderen absolut verlassen kann. Ich darf immer wissen, der andere, der steht zu mir. Wenn du eine Freundschaft auf jeden Fall kaputt machen möchtest, dann missbrauche das Vertrauen. In Sprüche 20, Vers 19 steht, wer Geheimnisse ausplaudert, der lästert auch über seine Mitmenschen. Darum meide jeden, der seinen Mund nicht halten kann. Wenn du willst, dass deine Freundschaft wächst und dass deine Freundschaft stärker wird, dann sei vertrauenswürdig. Und der fünfte Punkt ist ehrlich sein. Wir denken oft, dass wenn wir zu ehrlich sind, dass unsere Beziehung darunter leiden könnte. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mangelnde Ehrlichkeit macht eine Beziehung kaputt. In Sprüche 27, Vers 5 steht, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. In echten, in tragfähigen Partnerschaften oder Beziehungen sind die Partner ehrlich zueinander. Jeder von uns hat starke und hat schwache Seiten. Ein echter Freund, der sagt dir auch mal was, was du nicht hören willst. Er sagt es dir aber deshalb, weil er Interesse an dir hat und dich als Mensch lieb hat. Und das ist das Entscheidende. Das ist das entscheidende Kriterium. Nicht mangelnder Selbstwert oder Freude an Verurteilung treiben einen Freund, sondern Liebe, Interesse. In Sprüche 24, Vers 26 wird das wunderschön pointiert. Da steht, eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft, und jetzt kommt's, so wie ein Kuss auf die Lippen. Liebe, deshalb ist er ehrlich zu dir. Wenn wir abends mal den Tag und unser Verhalten vielleicht auch zu Beziehungen reflektieren, dann können wir all diese 5 Beziehungspunkte in einer einzigen Frage zusammenfassen. Würde ich mit jedem, dem ich begegnet bin heute, die Rollen tauschen? Weil ich jeden genauso behandelt habe, wie ich mir es auch von ihm wünschen würde. Ihr kennt den Vers aus Matthäus 7, Vers 12. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten, sagt Jesus. Und das ist auch der Schlüssel für eine starke und für eine ehrliche Beziehung. Wir alle haben Sehnsucht. Wir alle haben Sehnsucht nach starker, nach ehrlichen Beziehungen. Gott weiß das. Er hat uns aus Liebe geschaffen und er hat uns Liebe gegeben, mit der wir alleine so auch nichts anfangen können. An wen können wir diese Liebe weitergeben? Wir sind geschaffen für Beziehungen. Lass uns öffnen und dem anderen eine Chance geben. Eine Chance darauf, dass wir unser Leben mit anderen teilen. Lasst uns mit unseren 5 Fingern dem Nächsten unsere Beziehungshand reichen. Eine Hand, die aus diesen 5 Fingern besteht. Aktives Zuhören, Verlässlichkeit, Versöhnung, Vertrauen und Ehrlichkeit. Wenn wir ehrliche Beziehungen, starke Beziehungen wollen, dann geht es nicht um Oberflächlichkeiten. Und deshalb wehr dich gegen diese Oberflächlichkeit in wichtigen Beziehungen. Sei bereit, Tiefe zu wagen. Und es lohnt sich, für solche Beziehungen zu kämpfen, denn jeder braucht ehrliche, starke Beziehungen um sich herum. Der Größte beim Thema ehrliche, starke Beziehungen ist für mich Gott. Ich als Freund bin manchmal ziemlich unzulänglich. Und ich habe schon jeden einzelnen dieser 5 Beziehungsfinger, habe ich dagegen verstoßen, habe sie missachtet. Und die menschliche Beziehungsfähigkeit erleidet oft spontane Schwächeanfälle. Aber Gottes Freundschaft zu uns, die übersteigt die menschlichen Schwächeanfälle. Die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen ist von seiner starken Beziehung zu uns Menschen geprägt. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wieso Gott uns Menschen geschaffen hat? War er einsam? War er defizitär? Braucht er ein Spielzeug? Er hat uns deshalb geschaffen, um uns Menschen zu lieben und um von uns zurückgeliebt zu werden. Und was machen wir Menschen? Wir fahren unsere Stacheln aus. Und dabei geht einiges zu Bruch. Wir bringen uns gegenseitig um. Wir vergewaltigen, wir foltern, wir lügen, wir betrügen uns ohne Ende. Wir ignorieren unseren Gott. Und ich frage mich oft, hat Gott eigentlich da noch Freude an uns? Stimmt nicht. Also zumindest wäre es zumindest verständlich. Aber Gott macht genau das Gegenteil. Jeden Tag neu lebt er diese ehrliche, intensive Beziehung zu uns. Er steht zu uns, loyal, unerschütterlich. Und er hält unser Gepiekse aus. Und er wirbt um uns. Und dass ihm das Gepiekse mehr als nur ein bisschen wehtut, das können wir in der Bibel nachlesen. Also wenn ihr echte Treuebeweise Gottes kennenlernt, dann lest mal das Alte Testament oder meinetwegen auch die Passionsgeschichte. Gott bleibt uns untreuen Menschen treu. Und so ist es bis heute. Wie ist Gottes Treue? Er rechnet uns unsere Fehler nie an. Er hält zu uns, auch wenn wir uns nicht zu ihm halten. Wir schießen unsere Stacheln in seine Richtung ab und sie treffen auch punktgenau. Aber er bricht deswegen seine Beziehung zu uns nicht ab. Er wirbt immer weiter um uns. Auch wenn wir immer wieder untreu sind, und da steht in 2. Timotheus 2, Vers 13, sind wir untreu, so bleibt er treu. Ihm können wir vertrauen. Und das spricht er uns auch im Abendmahl zu. Ihr seht, links und rechts sind die Tische schon gedeckt. Er sagt, weil du, Hermann, weil du, und da kannst du deinen Namen einsetzen, deine Stacheln auf mich abgeschossen hast, musste ich sterben. Aber meine Liebe zu dir, die war größer als der Tod. Und weißt du, ich bin genau für dich gestorben, und zwar gerne für dich gestorben. Ich werbe um dich, dass du zumindest heute deine Stacheln einziehst und mit mir Beziehung lebst. Ich möchte dich aus deiner Einsamkeit befreien und die Untreue zu Gott auch auslöst, die übrigens jede Untreue auslöst. Jede Untreue führt zur Trennung. Ich habe deine Fehler, deine Folter, die du mir gegeben hast, bis zum Tod ausgehalten, damit wir zusammen sein können. Und wenn wir diese überwältigende, ungewöhnliche Liebe und Freundschaft annehmen und haben sie auch nur ansatzweise verstanden, dann können wir auf etwas vertrauen, das viel, viel größer ist als wir. Wir können darauf vertrauen, dass Gott bedingungslos zu uns steht, und zwar egal, ob wir Mist bauen oder nicht. Gott steht zu uns und er wird uns nie verlassen. Für alle Stachelschweine dieser Welt hat er sein Leben gelassen. Und lasst uns heute im Abendmahl dafür Danke sagen, dass er sich nicht von uns endgültig zurückstoßen ließ, dass er unser Herz warb, bis er es gewonnen hatte. Und jeder, der diese Liebe annimmt und Danke sagen will, den lädt Gott heute zu seinem Abendmahl ein. Und weil sein Tod so lang her ist, hat er uns genau dieses Abendmahl auch zur Vergegenwärtigung, zur physischen Vergegenwärtigung gegeben. Wenn du gleich das Brot isst und den Wein trinkst, dann sagt Jesus dir, deine Stacheln haben mich getötet. Aber meine Beziehung zu dir, meine Liebe zu dir, die war stärker. Und Jesus sagt, ich will eine ehrliche, eine starke Beziehung zu dir. Und ich will, dass du ehrliche, starke Beziehungen auch mit anderen Menschen lebst. Wir gehen jetzt auch direkt über ins Abendmahl. Ich erkläre kurz noch den Ablauf. Hier sind zwei Stationen mit Brot und Wein. Der Wein ist im großen Kelch und Traubensaft in den kleinen Kelchen. Wir kommen dann gleich in den Mittelgängen nach vorne und gehen wieder über die Seitengänge nach hinten raus. Das Musikteam wird uns dann, während wir das Abendmahl einnehmen, begleiten, sodass wir Lieder zum Mitsingen haben, mitbeten oder einfach nur stille vor Gott zu werden und zuhören. Wenn ihr da zurückgeht, stehen hier an den Stehtischen, ich gucke gerade auf der Seite, ist hier auch einer, habe ich noch nicht entdeckt. Ganz hinten und auch hier stehen zwei Tische. Da werden Menschen dran stehen, die gerne euch segnen, die für euch da sind, euch zuhören und einen Segen Gottes und auch ein Gebet zusprechen. Geht einfach hin auf sie zu, sie freuen sich. So, ihr könnt also, jeder kann sich frei fühlen, nach vorn zu kommen oder aber einfach auch sitzen zu bleiben. Ich lese aus 1. Korinther 11, Vers 23, die Einsetzungsworte, die Jesus uns gegeben hat. Da sagt Paulus, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den